ARD. Was erwarten die Menschen in der Haff-Müritz-Region von der Kommunalpolitik? Das ist heute mein Thema hier bei MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Annette Ewen. Ihr könnt uns in der App der ARD Audiothek hören. Seit der vergangenen Woche haben wir sie, die Wahlunterlagen für die Kommunal- und Europawahlen im Juni. Ich habe sie direkt als Erinnerung mitten auf den Küchentisch gelegt, damit ich auch ja mich dran erinnere, mir die Programme der verschiedenen Kandidaten nochmal anzuschauen. So, seitdem liegen sie da und ich denke mir, hab ja noch Zeit, ist ja erst am 9. Juni soweit. Bei uns im Programm, im Nordmagazin, bei NDR1 Radio MV und auch im Internet bei ndr.de/mv, da sind die Wahlen ja schon seit Wochen Thema, weil sie einfach wichtig sind und weil dort über Themen entschieden wird, die vor unserer Haustür spielen. Klar, dass wir bei MV im Fokus auch über die Wahlen sprechen. Die Europawahl, die klammern wir jetzt erstmal aus. Wir schauen auf die Kommunalwahlen bei uns im Land, heute besonders auf die Haff-Müritz-Region. Wir werden insgesamt 4 Folgen haben, in der wir in die verschiedenen Regionen schauen. Mein Kollege Michael Röttger aus dem Haff-Müritz-Studio in Neubrandenburg, der war in der Region unterwegs und hat sich mit den Menschen unterhalten darüber, was ihnen fehlt und was sie sich von der Kommunalpolitik erwarten. Und der ist bei mir im Studio. Hallo Michael.
Einen wunderschönen.
Du hast dich an 3 Orten in der Region rund um Neubrandenburg umgeschaut. Ferdinandshof, wie sagst du?
Je nachdem, weiß ich nicht.
Da also
ich fange mal mit Ferdinandshof an und werde wahrscheinlich am Ende dieser Folge bei Ferdinandshof landen. Ich weiß es nicht. Also ich glaube auch der Ferdinandshofer selbst weiß es nicht.
Richtig, das ist immer wieder Thema bei uns. Wie spricht man es denn eigentlich aus?
Wer beantwortet dann die Mails wegen der falschen Aussprache?
Das erledige ich.
Das ist schön.
Das erledige ich. So, also Ferdinandshof, da warst du in der Neubrandenburger Oststadt auch und dann noch in Malchin. Warum hast du dir denn ausgerechnet diese 3 Orte ausgesucht?
Na, weil es so eine Art Querschnitt unseres Berichtsgebiets hier im Haff-Müritz-Studio ist. Die Grenze in Polen im Osten, die Autobahn A19 im Westen. Das ist so unseres, ist ein Dorf in Vorpommern. Also als erstes Ferdinandshof, ein Stadtteil, der so groß ist wie eine Stadt und eine Kleinstadt zwischen Seenplatte und Mecklenburgische Schweiz. Orte, an denen wir zudem nicht allzu oft sind, aber die irgendwie typisch für die Region sind. Die Oststadt, ungefähr so viele Einwohner wie Anklam, von 25.000 zu Hochzeiten auf inzwischen 15.000 geschrumpft. Ferdinandshof, ein Dorf mit 2.700 Einwohner, auch die hatten mal, fast 2/3 mehr. Und Malchin, eine Kleinstadt, die inzwischen noch 7.200 Einwohner auf die Waage bringt. 1990, da waren das mal fast 12.000 in Malchin.
Wahnsinn!
Ja, und dazu, also das Dorf, die Stadt und auch der Stadtteil mit jeweils durchaus spannender Geschichte,
wie ich finde. Lass uns direkt mal mit der Geschichte anfangen. Wir hangeln uns erstmal von der kleinsten zur größten. Also das Dorf Ferdinandshof. Was ist das für ein Ort?
Ein Ort gelegen mitten in der großen Friedländer Wiese, die ja bis vor geraumer Zeit noch irgendwie Moor war. Das ist ein Dorf, was seine Geschichte im Wesentlichen mit Pferden und Rindern verbinden kann. Es gab da zu Preußens Zeiten ein Remontedepot. Remontedepot heißt, es wurden also 3- bis 4-jährige Pferde aus den umliegenden Dörfern zusammengesammelt und in diesem Remontedepot dann sozusagen militärtauglich gemacht. Da, wo dieses Remontedepot bis 1945 war, da ist inzwischen nichts mehr. Also die Pferde sind mit Kriegsende dann aus Ferdinandshof verschwunden. Da erinnert jetzt lediglich noch die Heimatstube an die Vergangenheit von Ferdinandshof, was die Pferde angeht. Danach, zu DDR-Zeiten, kamen die Rinder über das Dorf. Also nicht nur, kann man wirklich so sagen, VEB Rindermast, das ist sozusagen die industrielle Tierhaltung in Reinkultur.
Also ja.
Dürfte man durchaus als DDR-Erfindung bezeichnen.
Da gab es da wahrscheinlich mehr Rinder als Einwohner?
Da müsste ich lügen. Also keine Ahnung, aber diese VEB Rindermast hatte also auch noch zahllose Betriebsteile, in dem also Schweine und Geflügel umherliefen.
Ja.
Das Ganze übrigens war Fleisch für den Westen. Kosten für lebendes Vieh gab es nämlich Bargeld.
Ach.
Und das war Schalko Lutkowski und seinen Genossen von der Abteilung kommerzielle Koordinierung sehr wichtig. Dieses Geschäftsmodell Rinder für Westgeld, für West-Berlin, das war dann 1990 natürlich schlagartig vorbei.
Das heißt, der kleine Ort hatte auch wirklich eine wirtschaftliche Bedeutung, ne?
Für die DDR in jedem Falle. Mhm. Die haben dort Westgeld erwirtschaftet, Westgeld mit Rinderschinken.
Malchin, die kleine Stadt, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat dieser Ort eine recht große Kirche, dafür, dass es eine kleine Stadt ist. Heißt, es lässt auf eine goldene Geschichte schließen wahrscheinlich?
Davon kann man ausgehen. Also es ist tatsächlich ein riesiger Kasten, diese Kirche, gotisch aus dem 15. Jahrhundert, der, wie man mir sagte, bestenfalls Heiligabend voll wird. Ansonsten ist da nicht allzu viel, naja, Masse in den Kirchenbänken. Die Geschichte dieser Kirche verbindet sich mit dem Mecklenburger Landtag, also der vordemokratischen Form des Mecklenburger Landtags. Da traf sich der niedere Adel jedes Jahr, einmal in Sternberg, das Jahr darauf dann in Malchin, und hat worüber auch immer beratschlagt. Und weil das so viele waren, hat man nicht im Ratssaal getagt, wäre viel zu klein gewesen. Nee, aber man hat dann diese Kirche sozusagen als Parlament, sage ich mal, in Anführung und Abführung genutzt. Die Malchiner übrigens, so wurde mir gesagt, haben diesem Landtag, der da alle zwei Jahre stattfand, richtiggehend entgegengefiebert. Weil,
wirklich?
Ja.
Es war viel los.
Es kam sozusagen der niedere Adel aus dem ganzen Lande zusammen. Und die mussten ja auch irgendwo schlafen.
Die haben also Geld mitgebracht.
Dann, die haben Geld mitgebracht und die Malchiner haben dann ihre Wohnstuben geräumt. Und haben dann Herrn von und zu da einziehen lassen. Und ansonsten muss es da auch ziemlich hoch hergegangen sein. So gastronomisch meine ich. Wir haben ja alle schon mal gelesen, man konnte damals kein Wasser trinken, ohne Gefahr zu laufen, ernsthaft zu erkranken. Also musste man auf Bier und Wein zurückgreifen.
Grauenhaft.
Soll dann wohl ausreichend geschehen sein.
Feuchtfröhlicher Landtag.
Feuchtfröhlicher Landtag. Bis 1916 gab es das da. Ja. Ansonsten gab es natürlich auch in Malchin Industrie, große sogar, ein riesiges Reichsbahnausbesserungswerk, das inzwischen nur noch in Rudimenten erkennbar ist. Das hätte sowas wie die Wurzel der Verkehrswende sein können. Dort wurden nämlich für die Reichsbahn Güterwagen instand gesetzt. Jetzt wird da gar nichts mehr instand gesetzt. Und weitestgehend aus dem Gedächtnis der Öffentlichkeit verschwunden, die Betonteile für die Berliner Mauer, die sind in Malchin.
Ach, hör auf, wirklich?
Ja.
Wahnsinn, das wusste ich nicht.
Ja.
Das ist ja verrückt. Okay,
übrigens ein Tochterunternehmen des VEB Wohnungskombinats Neubrandenburg.
Na,
also, so viel Tarnung muss sein.
Damit wären wir direkt wieder mit Beton und dem Kombinat Neubrandenburg bei unserem dritten Ort, die Oststadt in Neubrandenburg. Das ist jetzt jünger und schon ein bisschen Kontrastprogramm zu den beiden anderen Orten, ne? Zumindest zu Malchin.
Durchaus, auch von der Größe in jedem Falle. Das Ganze ist in den 70ern geplant und gebaut worden. Ganz einfach deshalb, Neubrandenburg war Bezirksstadt, Neubrandenburg sollte wachsen, musste wachsen. Mhm. Geplant war das Wohngebiet für anfänglich 25.000 Einwohner. Ob die da je gewohnt haben, weiß ich nicht. Inzwischen sind es noch 15.000. Man brauchte schlicht Wohnraum für die ganze Verwaltung, ne, die ganze SED-Nomenklatura. Dann stand da oben, das steht da immer noch, das Bonhoeffer Klinikum, was als Bezirkskrankenhaus gebaut worden ist. Was es nicht gab in dieser Oststadt, heute gibt sie. Es gab keine Kirche, sozialistisches Wohngebiet, ganz klar. Aber wenn man es in den Vergleich zwischen anderen DDR-Neubaugebieten setzt, war es schon was relativ Modernes. Also was, wie sagte die Stadtarchivarin, nicht so wie Hoyerswerda. Also das Übliche bei solchen Neubaugebieten war ja, dass man die Wohnblocks irgendwie auf die Wiese setzte.
Ja.
Was schien verboten zu sein, irgendwie sowas wie Straßenfluchten einzuhalten. Das hat man in der Oststadt gemacht. Man hat wirklich Häuser in die Flucht der Straße gesetzt. Es gibt auch geschwungene Häuser, abgestufte Häuser. Mhm. Und was ganz Wildes, in einigen Hochhäusern gibt es Wohnungen mit amerikanischen Küchen.
Nein.
Ja.
Heißt, so offene sind das, ne?
So offene Küchen. Ich bin mir auch ganz sicher, die hießen in der DDR nicht amerikanische Küchen, aber...
wahrscheinlich einfach offene Küche.
Wir wissen, was wir meinen. Große, offene Wohnräume.
Nein, Neubrandenburg war ja auch vorher eine richtig junge Stadt, ne?
Es mit vielen Familien. Es war tatsächlich zu Zeiten der Wende die jüngste Stadt der ganzen DDR mit einem Durchschnittsalter von ungefähr 30 Jahren. Mhm. Das ist aber... lang her.
Lang her, naja, kommen wir auch gleich noch drauf. So, jetzt haben wir ein bisschen die Geschichte abgeklappert, durchaus, ja, wie du gesagt hast, also spannende Geschichte, Sachen, die ich überhaupt nicht wusste, zum Beispiel die Mauerteile. Lass uns mal ins Heute springen, Ferdinandshof. Was sind denn da die Probleme? Du hast dich mit vielen Menschen unterhalten, wo drückt denn da der Schuh?
Na, du hast gerade gesagt, die jüngste Stadt der DDR, damals war es. Das ist das Problem, was Ferdinandshof hat, was mit gleicher Intensität auch die Neubrandenburger Oststadt und Malchin haben. Mhm. Die Alterung der Gesellschaft. Also es fehlt in Ferdinandshof schlicht an altersgerechtem Wohnraum und dann Betreuung. Ich meine jetzt nicht Betreuung durch Pflegekräfte, sondern so allgemeine Betreuung fürs Wohlfühlen. In der alten Schule, die da an den Gutshof angrenzt, da haben zum Beispiel alle möglichen Vereine ihren Sitz, vom Arbeitslosenverband über die AWO bis zum DRK. Die machen da zum Beispiel freitags Kaffee mit selbstgebackenen Kuchen, wo der Senior hinkommen kann, ein bisschen schwatzen kann und was trinken. Das machen natürlich alles. Also die jungen Senioren für die alten Senioren. Also ohne Ehrenamtliche geht da gar nichts. Mhm. Und dann ist natürlich in Ferdinandshof der wirklich ins Auge fallende Wohnungsleerstand in den Neubaublöcken. Um die 20% steht da leer. Das liegt unter anderem daran, dass viele Senioren einfach wegziehen, weil viele der Blocks keine Aufzüge haben und sie in Ferdinandshof keine altersgerechten Wohnungen finden.
Da können wir doch aber einfach einen dran bauen an so einen Wohnblock.
Das sagst du.
Theoretisch.
Theoretisch schon. Praktisch ist das sehr schwierig. Und da müssen wir schon wieder zurück in die Geschichte, in die Zeit der neoliberalen Politik der 90er, wo alles verkauft wurde, was nicht nied- und nagelfest war, Post, Bahn und eben auch Wohnhäuser. Speziell für den Osten gab es ja das Altschuldenhilfegesetz, die Älteren mögen sich erinnern, aus dem Jahr 1993. Das hat vorgeschrieben, dass ein bestimmter Prozentsatz der Wohnungen schlicht verkauft werden musste, damit der Bund dann die Altschulden aus DDR-Zeiten getilgt hat. Also Gemeinden haben einen Großteil ihres Wohnungsbestands einfach verkauft, Dresden zum Beispiel komplett, den kompletten kommunalen Wohnungsbestand. In Ferdinandshof hat man das scheinbar ein bisschen sozialverträglicher gestaltet. Die Wohnungen wurden nämlich als Eigentumswohnungen verkauft. Und das ist heute das Problem.
Weil, wenn ich es richtig im Kopf habe, müssen sich immer alle einig sein.
Es müssen sich alle einig sein. Und spätestens, da geht's los, wenn die Eigentümerversammlung über einen Fahrstuhl beraten will, der findet sich immer irgendjemand, der keinen Fahrstuhl will, weil so ein Fahrstuhl kostet ja Geld. Also und wenn es denn der aus der Erdgeschosswohnung ist, der sagt, was soll ich mit dem Fahrstuhl? Will ich nicht, brauche ich nicht. Von Abriss bei 20% Leerstand kann man ja auch über, übrigens, die 20% Leerstand, das ist jetzt die Ist-Zahl. Ja. Es waren vor Jahren, vor Beginn des Ukraine-Kriegs, war der Leerstand noch größer. Also die 20% sind jetzt auf 20% runtergegangen, weil viele ukrainische Flüchtlinge in Ferdinandshof wohnen. Ja, also wie gesagt, wenn man über Abriss reden will, da wird's ja richtig absurd. Welcher Eigentümer beschließt über den Abriss seiner Eigentumswohnung?
Sehr unwahrscheinlich. Heißt also, es gibt ja nicht zu wenig Wohnungen, aber die falschen.
Na, oder es gibt die Wohnungen am falschen Ort.
Mhm. Ja, okay. Also Thema Wohnraum, kann ich mir vorstellen, auch in Neubrandenburg und Malchin ein Problem?
Malchin, Oststadt, Neubrandenburg, gleiche Probleme, nur mit anderen Lösungsansätzen. In Neubrandenburg, da musste man Altschuldenhilfegesetz nochmal zum Auswendiglernen, musste man auch Neubaublöcke verkaufen, aber man hat sie hier im Ganzen verkauft und nicht als Eigentumswohnung, die meisten jedenfalls. Clever, und das Geld, was dann da reingekommen ist, tatsächlich dazu genutzt, um überzählige Blöcke abzureißen. Erst unlängst ist hier wieder einer gefallen in der Oststadt. In Malchin, da gab es auch Privatisierungen als Eigentumswohnungen, also aber nicht so vollumfänglich wie in Ferdinandshof. Und da hat die Wohnungsgesellschaft auch schon einzelne Eigentumswohnungen zurückgekauft. Einigen Aufgängen, um sozusagen wieder in den Besitz des gesamten Blocks zu kommen und dann Handlungsspielraum zu haben. Ja. Also entweder sanieren zu können oder, wenn es sein muss, auch abreisen zu können.
Ein Gedanke, der mir so bei Plattenbausiedlungen kommt, vielleicht liegt es auch daran, dass ich nie in einer gewohnt habe, ist so die soziale Durchmischung. Also klassischerweise, was ich jetzt so im Kopf habe, vielleicht ist es auch ein Klischee, wohnen dort Menschen mit eher niedrigem Einkommen, weil die anderen wegziehen. Trifft es für die Oststadt auch zu?
In gewisser Weise ja. Es ist man muss dazu sagen, das waren zu DDR-Zeiten begehrte Wohnungen.
Also ja, ja,
dort,
ja, ja.
Dort fand soziale Mischung statt. Mhm. Da kam warmes Wasser aus Wand, wollte man haben. Also da wohnte der Arzt neben dem Arbeiter. Das war nicht das Problem. Aber das hat sich natürlich 1990 dann schlagartig geändert, als die Leute dann, die das Geld hatten, plötzlich Einfamilienhäuser bauen konnten, durften. Und das haben sie dann gemacht. Und das jetzt wieder zurückzudrehen, ist schwierig. Man versucht es aber in der Oststadt zumindest. Da, wo schon vor Jahren solche Blocks abgerissen wurden, da sind jetzt teilweise Neubauten entstanden, beziehungsweise sind auch Blocks in den Geschosshöhen reduziert worden.
Ja.
Und dort hochwertigere Wohnungen zu schaffen, als das so eine klassische WBS 70 unsaniert bieten kann. Also man versucht es mit Lückenbauten, teilweise auch mit Lückenbauten als Eigentumswohnungen, aber es ist natürlich schwierig.
Es ist schwierig. Was fehlt den Leuten denn in der Oststadt? Was haben Sie dir erzählt? Was hätten Sie gerne?
Was hätten Sie gerne? Bänke, Bänke, Bänke. Also wir haben natürlich keine repräsentative Umfrage gemacht,
klar,
aber das hat die Hochschule Neubrandenburg versucht, auch nicht repräsentativ, aber die haben im Einkaufscenter, dem Lindezeitcenter einfach mal gefragt, was die Leute so brauchen. Und da kamen die Bänke ganz oben. Das liegt ganz einfach daran,
alte Menschen,
die um ihre Einkäufe nach Hause zu schleppen, dann unterwegs mal eine Bank brauchen, um den Kasten Bier abstellen zu können.
Und das ist ja, aber sowas Einfaches wie eine Bank ist dann ganz wichtig für die Unabhängigkeit, ne, von alten Menschen, dass sie das noch alles alleine hinkriegen, weil sie Pause machen können.
Mhm. Und scheint so, so sagte mir der Professor, also wenn Stadt dann Bank plant, dann wird die Bank dahingestellt, wo ein Baum steht, wo es schön ist. Aber das ist überhaupt nicht das, was die Leute wollen. Die Leute brauchen die Bank
in gewissen Abständen.
In gewissen Abständen auf dem Weg vom Supermarkt nach Hause. Und das Zweite, was den Leuten offensichtlich in der Oststadt fehlt, sind Gaststätten und Läden.
Okay.
Ein Problem, was im Übrigen auch Malchin und Ferdinandshof haben. Gaststätten, die sind nach 2 Jahren Corona vielerorts selten geworden. In Ferdinandshof zum Beispiel, da gibt es noch ein Eiskaffee.
Immerhin.
In Malchin sieht es da ein bisschen besser, aber auch nicht wirklich gut aus. Und ja, die Oststädter, die wünschen sich ein richtiges Gasthaus, wenn es geht mit Mecklenburger Rippenbraten und Kartoffeln. Aber das sind nun alles Themen, da kann die Kommunalpolitik nicht eingreifen.
Ja.
Mit einer kommunalen Schankwirtschaft, das dürfte schwierig werden.
Das stimmt. Der Einzelhandel, du hast es gerade angesprochen, in der Oststadt fehlt er den Menschen. Malchin, Ferdinandshof wird es ähnlich wahrscheinlich ausgesehen. Es ist ja oft auch immer von viel Leerstand die Rede. Ist das da auch so?
Jein. Also die Lage ist überall schwierig für den Einzelhandel. Also in Ferdinandshof gibt es im Wesentlichen einen Supermarkt, keinen Fleischer.
Okay.
In Malchin, da gibt es noch eine zentrale Einkaufsstraße, die zumindest oberflächlich fast keinen Leerstand hat, aber da sind natürlich auch inzwischen Versicherungsbüros drin, also keine klassischen Läden, so Dinge, die man auch in die erste Etage oder in den Hinterhof stecken könnte.
Ja.
Und die Händler, die da sind, die kämpfen. Also die kämpfen auch gegen die Kundschaft, die zu Corona-Zeiten irgendwie gelernt hat, wie es geht, im Internet zu bestellen.
Mhm.
Aber noch halten sich die Läden. Das tun sie aber in Malchin vor allem deshalb, weil die meisten der Inhaber schlicht auch die Hausbesitzer sind. Also wenn.
Okay, das heißt, die haben keine Miete zu zahlen,
richtig,
oder keine Pacht. Oder.
Also mit Selbstausbeutung und ohne Ladenmiete mag das gehen. Wenn das nicht so wäre, dann sähe es schon anders aus. In der Oststadt, da sieht es dann schon ein bisschen kritischer aus. Das liegt aber auch darauf, dass da alles auf dem Haufen ist. Dieses Lindetal-Center, was da in den 90er Jahren errichtet worden ist, da kann man den Leerstand nicht so richtig wegretuschieren. Der ist einfach da.
Und das ist aber auch nicht attraktiv da drin, ne?
Naja, deswegen versucht ja auch das Center-Management sozusagen den Leerstand durch was anderes zu füllen. Das ist jetzt Raum für ehrenamtliches Engagement. Also es gibt dort Räume, in denen kann man, was weiß ich, ein Spiel im Nachmittag machen. Es gibt auch Leute, die dort Musikworkshops abhalten.
Ja.
Also da, wo man früher Schuhe gekauft hat, kann man jetzt musizieren.
Stichwort Kommunalpolitik. Was liegt den Leuten da auf der Seele? Also was wünschen Sie sich von den Politikern?
Schwierige Frage.
Es sind ja auch manche Sachen, wie du gerade gesagt hast, zum Beispiel das Restaurant. Da kann jetzt kein Kommunalpolitiker was machen, ne? Also ja. Was soll er tun?
Na, nehmen wir doch mal Ferdinandshof. Der Schulleiter der Grundschule, der übrigens eine Bläserklasse leitet, also Schüler, die richtig schöne, laute Blechblasmusik machen, feiner Typ, der seine Blechbläserklasse übrigens explizit als soziales Projekt begreift, Erfolgserlebnisse schaffen, ja. Die Bläserklasse als große Familie, der zudem keine Noten kann, wie er mir freimütig erklärte. Also Gerold Seiler, der hat uns eine Straße gezeigt, die seiner Meinung nach ganz dringend saniert werden muss.
Ja, viel Schlaglöcher, wie so oft, ja, ne?
Na, die Straße hat es nicht wirklich in unserem Film geschafft, weil wir uns alle angeguckt haben vom Kameramann. Ja, also wir waren alle der Meinung, wir haben schon viel kaputtere Straßen in diesem Land gesehen. Wirklich? Ja, die war, also ja, war jetzt nicht mehr neu.
Aber okay.
War okay. Aber das ist das Problem, was Kommunalpolitik hat. Eigentlich ist es eine Gemeindestraße und eigentlich ist es Gemeindesache. Wenn also die Gemeinde der Meinung ist, diese Straße muss ganz dringend saniert werden, dann soll sie es doch machen. Mhm. Ist ihre Straße. Kann sie aber nicht, weil sie kein Geld hat. Sie ist abhängig von den Finanzzuweisungen des Landes. Und damit hat sich kommunale Selbstverwaltung in gewisser Weise erledigt.
Gehen die Menschen denn wählen nach deiner Erfahrung?
Alle, die ich gefragt habe, wollten wählen gehen. Insofern rechne ich mit einer Wahlbeteiligung von 99%. Nein, weiß ich nicht. Wir waren auch in Malchinen zum Beispiel in der 10. Klasse. Auch das ist ja neu dieses Jahr.
Ab 16, ne?
Ab 16 darf man wählen in Europa und auch kommunal.
Ja.
Und in dieser Klasse, da war einer, der sagte, da habe ich mich noch nie mit beschäftigt, weiß ich nicht. Aber der Rest wollte wählen.
Bereiten die sich im Unterricht darauf vor? Also ist das Thema in der Schule?
Sagte mir der Schulleiter in Malchin, machen so, Demokratiespiele. Also sie im 9. Klasse, sagt er, ist das angesetzt. Also Klasse setzt sich zusammen und gründet fiktive Parteien.
So ein richtiges Planspiel.
So ein richtiges Planspiel.
Jeder hat eine Rolle.
Also erstmal müssen sie überlegen, was sie wollen. Also sie schreiben für mehrere Parteien fiktive Programme. Und dann werden die fiktiven Parteien gewählt und dann wird auch ein bisschen Diskurs geübt.
Hoffen wir mal, dass sie es nicht nur gesagt haben, weil das Fernsehen da war. Du hast nämlich ja auch einen Film gemacht über diese drei Orte und der ist auf ndr.de/mv zu sehen. Wenn ihr übrigens Themen habt, die ihr für wichtig haltet, hier bei uns, die mal besprochen werden sollen, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an mvimfokus@ndr.de. Da könnt ihr dann auch Kritik loswerden, wenn ihr welche habt. Micha, lass uns mal versuchen zusammenzufassen. Was sind denn die größten Probleme oder das größte Problem in diesen drei Kommunen, die du besucht hast?
Mit Sicherheit die Alterung der Bevölkerung. Mhm. Da kann aber nun mutmaßlicherweise weder Europa noch Kommunalpolitik was dran ändern. Diese Alterung trifft ja alle Orte hier im Osten. Es fehlt im Wesentlichen eine komplette Generation, die nach 1990 in den Westen gegangen ist. Zwar kommt inzwischen der eine oder andere wieder, aber die Kinder, die bleiben meist im Westen und bekommen dann auch im Westen wieder Kinder. Kinder, die hier auf lange Zeit einfach fehlen werden. Also alle Städte, Dörfer, Gemeinden versuchen entsprechend junge Familien anzulocken. Das gelingt natürlich nur bedingt. Wenn alle am gleichen Tischzug ziehen, dann wird es trotzdem nicht größer.
Das ist wahr. Diese Weisheit kommt von Michael Röttger aus dem Hafen-Müritz-Studio. Er hat sich vor der Kommunalwahl in der Region umgeschaut und gefragt, wo den Menschen der Schuh drückt. Danke dir.
Bitte gern.
Wir berichten natürlich nicht nur im Vorfeld der Wahl, sondern auch am Wahltag. Auf NDR 1 Radio MV wird es ein Wahlspezial geben von 18 bis 22 Uhr. Da bekommt ihr dann alles, was ihr zur Kommunal- und auch zur Europawahl wissen müsst. Und auf ndr.de/mv, da könnt ihr die Ergebnisse nachlesen. Sobald wir sie haben, stellen wir sie dann online. Am 9. Juni ist die Kommunalwahl und auch die Europawahl. Die Filme, die über unser Land entstanden sind, ich habe es gerade schon erwähnt, sag's nochmal zur Sicherheit, stehen auch auf ndr.de/mv. Die Infos dazu stelle ich auch nochmal in die Shownotes. So, und zu guter Letzt noch einen Podcast-Tipp für euch. 27, der Podcast zur Europawahl. Das ist ein Podcast von den Kollegen der ARD. In jeder Folge geht es da um ein anderes Land in der EU, also um unsere Nachbarn, um die Probleme, die Menschen und deren Geschichten dort. Sehr hörenswert zu finden in der ARD Audiothek. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Even.